In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Stefan von AutoActive zum Thema Recommender-Systeme bzw. Knowledge-Graphen. Ein total spannender Punkt, weil am Ende sehen wir das gerade wirklich tagtäglich in unserem normalen Leben. Man ist auf einer Webseite, kriegt irgendwie ein Produkt empfohlen oder ist in einer App und kriegt irgendwas empfohlen, was dazu passen könnte. Und das mal zu überlegen, wie kann man das eigentlich technisch im Hintergrund aufbauen? Was braucht man alles dafür? Wie kostet eigentlich so viel oder was kostet eigentlich der Betrieb? Das sind alles Themen, die wir in der heutigen Folge besprechen.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Mein heutiger Gast, der liebe Stefan, ist jemand, der eine vielleicht doch seltene Kombination mit sich bringt. Industrierealität, Forschung in Personalunion. Stefan Neubig ist Head of Data Engineering und AI bei AutoActive, eins der größten europäischen Outdoor-Tourismus-Plattformen. Ich habe mir mal hier die Zahl mit aufgeschrieben, 910.000 Touren. Und über 30 Millionen Akteure in einem Ökosystem. Gleichzeitig arbeitet er gerade an seinem Doktortitel, noch nicht abgeschlossen, aber dabei in der TU München zum Thema Empfehlungssysteme und wie man die vor allem auch erklärbar machen kann. Und das, worüber wir heute reden, ist genau nämlich dieser Schnittpunkt dazwischen. Stefan baut unter anderem bei AutoActive eben einen zentralen Knowledge Graph auf oder arbeitet daran. Und das ist eins der spannendsten Punkte, über die wir uns heute auch unterhalten wollen und schauen, wie es eben da weitergeht. Hi Stefan.
Hi Jonas.
So, lange Intro. Aber habe ich denn irgendwas in der Intro vergessen, was sozusagen noch erzählt werden sollte?
Nein, auf gar keinen Fall. Die war lang genug. Das war völlig in Ordnung. So.
Cool. Stefan, kannst du uns vielleicht doch nochmal kurz so Anwendungsfälle von AutoActive vorstellen, was das ist, was sich vielleicht viele, die nicht zu diesen 900.000 Touren gehören, also die da irgendwie mal ein bisschen reingucken, was man da so machen kann?
Ja, AutoActive hat im Endeffekt zwei Seiten und die eine Seite ist bekannter, das ist die B2C-Seite. Da haben wir eine App, ein Wanderportal, verschiedene Webseiten, wo du eben Touren, Points of Interest und so weiter suchen kannst, kombinieren kannst oder auch planen kannst. Und dann haben wir noch einen relativ großen B2B-Teil tatsächlich, das heißt Destinations und unsere Partner sind Kunden, stellen ihre eigenen Inhalte bei uns rein, bekommen Reichweite und können auch mit uns ein bisschen zusammenarbeiten, wenn es um Themen wie Besucherlenkung geht. Also ich will meine Destinationen vielleicht nicht overcrowden. Ich habe bestimmte Orte, die overcrowded sind. Ich möchte Besucher umverteilen, all solche Dienstleistungen. Und ich würde sagen, AutoActive hat da so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir auf der einen Seite ja B2C-Firmen sehen, Komoot, Alltrace, das kennt man. Auf der anderen Seite auch eine ganze Menge B2B-Unternehmen haben, die auch Anbieter im Tourismus sind, aber AutoActive ist hier an der Schnittstelle, was wir so als einmalige Marktposition für uns eigentlich sehen.
Und was macht man da so im Data- und AI-Bereich, in dem Engineering-Bereich? Was passiert da so?
Ja, lange Zeit hat man bei AutoActive vor allem an der Karte gearbeitet. Ja. Die Karte, der große Stolz. Und ich kam dann vor 5, 6 Jahren zu AutoActive. Und gerade als ich kam, wollte man Data deutlich stärker ausbauen. Also da ging es vor allem darum, dass die Destinationen immer mehr Interesse dran haben, wie viele Leute besuchen mich tatsächlich, wie viele Leute klicken auf mein Content und was für Leute vor allem besuchen mich. Also auch diese Personenanalyse war ein großes Thema.
Wir haben also eher so gebaut. Insights zu verstehen.
Total Insights. Wie ist tatsächlich das erste Projekt, in dem ich gearbeitet habe.
Ja, habe ich gut erraten.
Das großartig, großartig.
Ja. Aber dieses Henne-Ei-Prinzip ist natürlich auch, dann will man Insights haben, man hat vielleicht aber noch nicht die Datengrundlage geschaffen. Was hast du denn davor gefunden?
Das ist richtig. Ich hatte ein relativ großes Glück, dass schon sehr viel erfasst wurde. Es wurde aber nicht persistiert. Also wir hatten da relativ viele Events wie Klicks. Das wurde aber gar nicht weiterverarbeitet, sondern das wurde ausschließlich verwendet, um so eine kurze Session-History zu haben. Wir haben dann angefangen, das zu persistieren, das zu speichern. Und dann hatten wir aber in relativ kurzer Zeit, ich sage mal in einem halben Jahr, schon sehr belastbare Daten. Nach einem Jahr hat sie natürlich das ganze Jahr immer mit jeder Saisonalität eingestellt.
Ja.
Ansonsten war es relativ gut. Wir hatten relativ viele aufgezeichnete Tracks, die natürlich helfen, eine Heatmap zu bauen. Wir haben vor ein paar Jahren ViewRanger akquiriert. Das ist auch so eine Wander-App, die in UK relativ bekannt war. Die haben wir akquiriert und da haben wir relativ viele Tracks gekriegt. Und du kannst deine eigenen Accounts wie Garmin und so weiter mit Autoactive inzwischen auch verbinden. Das heißt, wenn du das tust, dann haben wir diese Tracks natürlich auch und können damit weiterarbeiten.
Hm. Ich war jetzt am Wochenende in Schmalenberg. Falke sitzt da ja mit dem Hauptsitz und hat auch wunderbare Falke-Wandersocken. Und ich bin wandern gegangen und den Case hatte ich auch. Also ich habe online gegoogelt, beziehungsweise am Ende habe ich ehrlich gesagt Claude bedient und habe gesagt, was ist eine coole Wanderstrecke. Die war dann gar nicht so gut. Also die war im Sinne von, man startet wo. Aber wie man die Strecke dann abläuft im Wald, das war nicht so cool. Und ich glaube, da hätte ich mir auch eher nochmal eine Art App gewünscht, die mich mehr durchführt. Nicht, dass ich mit dem Handy durch den Wald laufen wollte, aber an gewissen Positionen biegt man dann ja ab. Wisst ihr, sagt ihr, wie viele User ihr so in der App habt?
Puh, gut, also wir haben 16 Millionen registrierte Nutzer. Jetzt muss man überlegen, wie viele davon nutzen die App regelmäßig. Ich habe da keine verlässlichen Zahlen tatsächlich gerade.
Ja, ist gut. Aber das ist eine Hausnummer, 16 Millionen registrierte Nutzer. Wenn man überlegt, dass irgendwie circa 80 Millionen in Deutschland leben, aber ihr seid international unterwegs?
Wir sind international unterwegs, ja. Wobei wir eher in Europa unterwegs sind. Also wir sind auch in der USA, wir sind auch in Asien, aber da relativ klein. Also ja. Europa ist so eigentlich unser Markt und da ist speziell der deutschsprachige Raum besonders stark, aber auch UK sehr stark.
Durch die Akquirierung?
Durch die Akquirierung, genau. Ja. Und Frankreich tatsächlich auch relativ gut.
Cool. Ja. Jetzt habe ich vorhin schon das Buzzword gedroppt, Knowledge Graphen. Und das ist ein Thema, mit dem ihr euch schon mal anfänglich beschäftigt habt, dann überlegt habt, wie kann man damit weitermachen. Kannst du uns erstmal so ein bisschen Schritt für Schritt erklären, wie kam man zu dem Gedanken, zu was waren dann so die ersten Schritte und warum macht man das überhaupt?
Ja, hat eine gewisse Historie wahrscheinlich. Ich bin, bevor ich bei Autoactive gelandet bin, war ich bei Ford, das ist ein Forschungsinstitut.
Ja.
Dort habe ich mich schon relativ tief mit Knowledge Graphen beschäftigt und kam so in das Thema rein. Also ich habe das Thema schon zu Autoactive ein bisschen mitgebracht, und habe dann halt einfach selbst überlegt, jetzt baue ich diesen Datenbereich auf, wie kann ich das jetzt mit Knowledge Graphen, mit dem, was ich gut kann, unterstützen?
Ja. Und kannst du kurz erklären, was ein Knowledge Graph ist?
Ja, total gern sogar. Vor allem deshalb, weil Knowledge Graph gar keine einheitliche Definition hat. Ne?
Ja.
Ich glaube, 2012 hat Google mal das Wort Knowledge Graph benutzt. Davor hat man immer von Linked Open Data gesprochen. Das war so diese Semantik-Webzeit, die sich nie wirklich eingestellt hat. Am Ende des Tages werden Knowledge Graphen sehr unterschiedlich definiert. Eine Definition wäre die, du hast einfach einen Graph von Real-World-Entities, also irgendwelche Echtweltobjekte in einem großen Graph, die irgendwie verbunden sind und dann hast du einen Knowledge-Graph. Akademisch ist die Definition vielleicht nicht ganz so beliebt und bei mir offen gesagt auch nicht, weil ich finde, das wirklich Zentrale bei einem Knowledge-Graph ist die Semantik. Und die Semantik ist meistens gegeben durch eine Ontologie. Also für mich, Knowledge-Graph, wenn ich das sage, meine ich immer, ein Graphen, der Daten verbindet, aber eine Semantik in Form einer Ontologie, quasi ein Graphschema, wenn man es vereinfacht sagen will, dabei hat. Das ist für mich ein Knowledge Graph.
Ja, kannst du ein einfaches Beispiel machen?
Ich glaube, so die bekannten Knowledge Graphen, sowas wie DBpedia zum Beispiel oder Freebase damals, das ist das, was Google dann akquiriert hat.
Ja.
Ansonsten, was wäre ein konkretes Beispiel? Bei Autoactive ist es so, wir haben halt einen Graphen, jeder Knoten ist entweder eine Tour oder es ist ein Point of Interest, das kann Nutzer sein und die Kanten sind dann alle möglichen Relationen zwischen diesen Objekten oder auch Interaktionen, wenn ich zwischen einem Nutzer und einer Tour rede. Nutzer hat auf eine Tour geklickt, Nutzer geht eine Tour und so weiter. Mhm. Also diese Information habe ich drin und die Ontologie sagt, welche Knoten und welche Kanten es potenziell geben darf und wie die zusammenhängen. Also gibt es Ausschlüsse, darf ein Knoten, wenn er die eine Kante hat, vielleicht die andere nicht besitzen und so weiter und so fort.
So, jetzt habe ich dich, glaube ich, unterbrochen mit dem, du hast Knowledge Graphen mit zu Autoactive gebracht und hast dir überlegt, wie kann man das da einsetzen?
Genau. Am Ende war eine der ersten Dinge, die wir gemacht haben, ein Recommender-System zu bauen.
Ja.
Und dann haben wir angefangen, uns mal ein bisschen mit Recommendern zu beschäftigen. Hat auch zu meiner Forschung gut gepasst. Und am Ende sind wir relativ schnell draufgekommen, was wir brauchen, ist eigentlich kein klassischer Recommender, sondern ein Multi-Stakeholder-Recommender. Also ich muss die Perspektiven von mehreren Seiten erfüllen. Ich habe vorher schon gesagt, wir haben Destinationen, das sind unsere Plattformpartner, wir haben Kunden, also Nutzer, die unsere App nutzen und beide haben bestimmte Bedürfnisse. Nutzer wollen ja einfach den besten Outdoor-Tag haben, Destinationen haben bestimmte Lenkungsbedürfnisse. Sie wollen nicht, dass Leute durch gesperrte Wege gehen, passiert tatsächlich sehr viel häufiger, als man denkt.
Ja.
Sie wollen nicht, dass eine Destination extrem overcrowded, eine andere undercrowded ist. Das ist relativ komplex. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir brauchen einen Recommender, der das irgendwie vermittelt. Und was wir uns als nächstes überlegt haben, ist, eigentlich darf dieser Recommender nicht nur vermitteln, eigentlich musst du das auch erklären, weil wir wollen ja, dass die Nutzer das auch verstehen. Also wir wollen nicht nur den Nutzer sagen, übrigens, geh mal zu diesem Ort hier, weiß ich nicht, Schloss Hohenschwangau, und wir bieten ihm das Schloss Neuschwanstein gar nicht an. Da wird sich jeder fragen, wieso bieten die mir das Schloss Neuschwanstein nicht an? Das ist naheliegend, weil jeder kennt das und die Plattform ist komisch, weil das ist das Naheliegendste, was ich dir anbieten kann.
Ja.
Wenn wir aber dazu schreiben, ja, geh doch zu Hohenschwangau, weil Schloss Neuschwanstein ist wirklich voll zu der Zeit. Das macht dir keinen Spaß und das ist eh alles überlastet schon hier. Ne? Du kannst das zu einer anderen Zeit machen, vielleicht im Herbst, wenn du jetzt eh in Deutschland wohnst und nicht so weit weg bist, zum Beispiel. Da wäre das so eine zeitliche Lenkung. Und da sind wir dann dazu gekommen, wir müssen auch erklären. Und wenn man das Ganze jetzt technologisch betrachtet, wie kann ich diese drei Dinge zusammenbringen? Da sind Knowledge-Graphen ein Ansatz, der zu der Zeit, vor ein paar Jahren, extrem populär war, genau dafür, noch bevor wir LLMs hatten.
Wenn man das mal ein bisschen tiefer legt und ein bisschen auseinanderdividiert. Ich habe mir so Zahlen aufgeschrieben, hattest du ja auch gerade eben gesagt, ihr habt so circa 30 Millionen Akteure im Ökosystem. Ihr habt die über 900.000 Touren. Ihr habt auch 20 Sprachen, so viel zum Thema Internationalität. Das sind Zahlen, die man ja jetzt vielleicht auch lesen kann. Aber auf der anderen Seite interessiert mich natürlich diese, wie baut man das? Ja, also wie viele Entitäten liegen da? Wie viele Beziehungen muss ich mir eigentlich untereinander vorstellen? Wie viele Abfragen laufen da durch? Wie viel Terabyte an Daten liegen da? Das sind so die Punkte, die natürlich total spannend sind.
Das kann ich dir tatsächlich relativ genau sagen. Wir haben so ungefähr 92 Millionen Knoten in unserem Knowledge Graphen von verschiedenen Typen. Das können Touren sein, das können Points of Interest sein, auch Regionen sein. Und so ungefähr 140 Millionen Kanten, die diese verbinden.
Ja.
Explizite Kanten, muss ich sagen. Das heißt, was modelliert dieser Knowledge Graph? Das ist nur der für unseren Recommender, ne? Nur der Recommender Knowledge Graph, der modelliert, welche Objekte gibt's in unserem Ökosystem, also gibt's irgendwelche Touren, welche Points of Interest gibt's, wie sind die vielleicht mit den Touren verbunden, der eine Point of Interest liegt auf einer Tour und so weiter, also ist einfach alles modelliert, dann gibt's die Regionen, eine Tour kann durch verschiedene Regionen geben und so weiter. Und dann habe ich den Nutzer auf der anderen Seite und der interagiert mit diesen Objekten. Er hat draufgeklickt, er hat es auf dem Merkzettel. Das sind alles verschiedene Kanten. Das heißt, ich habe immer eine Kante zwischen einem Nutzerobjekt und der Tour. Und die ist halt beschriftet, wenn man so möchte, mit einem Attribut. Also es kann entweder ein Besuch sein oder was auch immer. Und was jetzt der Recommender macht, wenn er trainiert wird, der lernt vorherzusagen, welche Kanten wahrscheinlich auch existieren. Und das kann man sich jetzt so vorstellen, ich habe jetzt diesen Graphen, ich habe eine Tour und einen Nutzer, die sind nicht verbunden. Ich habe aber einen Algorithmus so trainiert, dass er die Wahrscheinlichkeit berechnen kann, dass es eine Kante zwischen den beiden gibt, zum Beispiel eine Klickrelation. Also wie wahrscheinlich ist es, dass der Nutzer dort draufklickt? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass der Nutzer die Tour herunterlädt oder auch wirklich dann physisch dorthin geht? Diese Wahrscheinlichkeiten kann ich berechnen, dafür trainieren wir ein Graph Neural Network auf dem Knowledge Graphen. Und so kann ich potenziell die Wahrscheinlichkeit für jede Kante zwischen allen Knoten berechnen, die dann eben heißen, hat Interesse an. Und das ist das, was ich dann eben rausgebe. Und das Interessante an diesem Knowledge Graph basierten Recommender ist jetzt, klassischerweise gibt es bei Recommender-Systemen zwei Familien, so ganz ursprünglich. Das sagt man Content-basiert. Ich empfehle Contents, die ähnlich sind wie Contents, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Und kollaboratives Filtern. Also ich empfehle Contents, die Nutzer, die so ähnlich sind wie du halt auch angeklickt haben. Ne? Und wenn wir jetzt das Ganze verbinden, haben wir einen hybriden Recommender und einen Knowledge Graph.
Der beide Vorteile verbindet.
Ganz richtig, der verbindet die beide, allerdings so ein bisschen Blackbox-artig. Also so richtig verstehst du es nicht, aber alle Faktoren spielen mit rein.
Ja.
Das heißt, wir haben den kollaborativen Anteil dran und wir haben den Content-Ähnlichkeitsanteil dran. Und so trainieren wir dann das Modell, das diese Kanten herleitet. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt einen Graphen habe, und dann habe ich eine Kante hergeleitet zwischen Tour A und Nutzer B. Dann sind Tour A und Nutzer B ja noch nicht direkt verbunden, weil diese Kante berechne ich. Aber sie haben eine andere Verbindung, die eben über die Graphstruktur gegeben ist.
Ja.
Zum Beispiel hat der Nutzer irgendeine Region besucht diese Region wurde von einem anderen Nutzer besucht und der wiederum hat andere Ähnlichkeiten und der findet diese Tour gut, in welcher Form auch immer. Und diese Verbindungen kann ich jetzt nutzen, um eine Erklärung zu erzeugen, wie der Recommender auf die Idee gekommen ist, diese Tour vorzuschlagen.
Ja. Trainiert man diesen Recommender öfters? Wenn ja, wie oft?
Das ist richtig. Wir trainieren so ungefähr einmal pro Woche neu,
ja,
weil du hast neue Nutzer, du hast neue Touren.
Ja.
Es ändern sich Sachen. Also einmal pro Woche trainieren wir ihn neu.
Ja.
Und ich ahne, welche Frage als nächstes kommt.
Ja, welche kommt als nächstes?
Ich war ganz sicher, du willst wissen, was wir dafür zahlen.
Ja, danke, genau. Ja. Also, ja, ist immer betriebswirtschaftlich gedacht, ist immer, okay, du hast jetzt noch nicht gesagt, wie groß dieses System ist, aber da will ich ja so ein bisschen hin. Also Recommender ist eins der wichtigsten und spannendsten Punkte, die man im E-Commerce kennt, die man in anderen Modellen kennt. Wie baut man das auf? Und so ein bisschen, was ich in der Folge versuche hier herauszufinden, ist die, wie kann man diese Verbindung herstellen? Ich versuche es jetzt gerade mal mit einem E-Commercer zu verbinden, der Fashion-Sachen verkauft. Da gibt es ja auch unterschiedliche Nutzer, unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Herkünfte vielleicht, wo die Nutzer herkommen, Wetter, mit dem man es verbinden kann. Und auf Basis unterschiedlichen Faktoren kannst du halt eben diese unterschiedlichen Beziehungen auch herstellen, die du dann rausfindest, dass wenn jemand vielleicht die schwarze Laufshirt gekauft hat, dann auch eher das gelbe Polo kauft. So, jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten, jetzt will ich die Zahlen wissen.
Okay, du hast es nicht vergessen.
Ja.
die Zahlen sind unglaublich niedrig tatsächlich.
Ja.
Wir haben aktuell Ausgaben von, ich glaube, also wir nutzen zwei Server. Ich hole aus, ja. Lass dich warten. Wir nutzen zwei Server. Der eine wird fürs Modell Training verwendet. Das machen wir einmal die Woche. Und der andere Server wird verwendet für die Inferenz, die machen wir jede Nacht. Was bei der Inferenz passiert ist, für jedes der Objekte, von denen ich geredet habe, jede Tour, jeder Nutzer, jedes alles, ne, was in dem Graphen ist, wird ein Embedding erzeugt. Diese Embeddings, also Vektoren, werden dann einfach in der Datenbank gespeichert. Die speichern wir aktuell in der ClickHouse-Datenbank, die ist relativ performant und die haben wir sowieso schon. Da kann ich dir tatsächlich jetzt nicht sagen, welchen Anteil dieser Vektorspeicher ausmacht, aber das sind vielleicht ein paar hundert Megabyte. Also das ist relativ wenig. Ne? Das kann man, glaube ich, ziemlich vernachlässigen. Und zur Laufzeit, wenn ich eine konkrete Empfehlung durchführe, frage ich auch immer nur die Datenbank. Das heißt, da fallen keine anderen Inferenzkosten an.
Mhm.
Und die Server, auf denen ich das Modell trainiere, der kostet 250 Euro pro Monat und der Inferenzserver, der kostet 50 Euro pro Monat. Und das ist nicht mal so, dass er die ganze Zeit ausgelastet ist, sondern der Machine Learning Server, der wird einmal pro Woche benutzt und der Inferenz-Server einmal pro Nacht. Da läuft dann so die halbe Nacht und dann ist es auch wieder gut.
Ja. Wenn ich jetzt CFO wäre und du mich über 90 Sekunden irgendwie so den Elevator-Pitch machen müsstest zu, warum macht es Sinn, einen Knowledge-Graphen zu haben? Was kostet das? Also sozusagen Aufwand gegen Ertrag. Was wäre dein Pitch?
Mein Pitch wäre, lieber Jonas, es ist tatsächlich so, dass wir neue Fähigkeiten dadurch dazu bekommen. Ich würde gar nicht so sehr finanziell argumentieren, weil was sind die Kosten von dem Knowledge Graphen? Die Kosten sind vor allem das Schema, das Modell. Das ist gar nicht so einfach zu entwickeln, das kann man zugeben, da kann man sicherlich ein halbes Jahr planen und das ist natürlich ein iterativer Prozess, das muss verfeinert werden. Infrastrukturkosten allerdings fallen normalerweise keine an, zumindest wenn man ihn so baut, wie wir ihn bauen, nämlich virtuell. Das heißt, wir haben wirklich nur so ein Stück Software über der bereits vorhandenen Datenbanklandschaft, das vermittelt. Und im Endeffekt fallen so keine Mehrkosten an im Vergleich zu dem, was ich eh schon habe. Mhm. Ich spare mir auch sehr viele Data Engineering Prozesse natürlich, weil die Daten müssen nicht kopiert werden. Ne? Ich würde also damit argumentieren, dass wir neue Fähigkeiten erhalten. Aber ich würde sagen, finanziell hast du gar keinen so großen Nachteil.
Wenn du jetzt den Mehrwert von dem Recommender nehmen kannst, ne? Kannst du irgendwie Zahlen nennen, wenn du so ein bisschen in dich reingehst und überlegst, was war so der krasseste Aha-Effekt, wo dein Gefühl war, der Recommender funktioniert?
Der krasseste Aha-Effekt war, der Recommender funktioniert nicht. Und das war ein Ergebnis von einer sehr interessanten Studie tatsächlich, die wir zusammen mit der Hochschule Kempten gemacht haben.
Ja.
Was wir gemacht haben, wir haben ein Experiment für zu Besucherlenkung durchgeführt. Und dazu haben wir uns ein Experiment überlegt, wo wir Nutzern Warnmeldungen für Touren anzeigen. Hier wird's voll, geh da vielleicht nicht hin. Wir haben verschiedene Gruppen gehabt. Der eine bekommt nur die Warnung, hier wird's voll. Der andere bekommt Alternativen vorgeschlagen, also hier wird's voll und hier sind Alternativen. Und noch eine andere Gruppe kriegt dann auch noch Erklärungen dazu. Also hier wird's voll, da sind übrigens Alternativen. Und zu jeder Alternative steht noch so ein kleiner Satz dabei. Warum wird es da eigentlich voll? Oder warum ist diese Alternative gut für dich geeignet? Ja. Also passt auch zu der Tour, passt zu dir persönlich und so weiter.
Ja.
Und was wir dann da festgestellt haben ist, das Ergebnis war, die Leute sind erst recht zu der Tour gegangen, für die wir Warnmeldungen ausgespielt haben.
Ja.
Ergebnis, Knappheit, wir haben nur noch zweimal diesen Artikel. Scheinbar macht das die Tour attraktiver und unser Fazit war dann, wenn du nicht möchtest, dass Leute wohin gehen, dann sag ihnen, sie sollen da auf keinen Fall hingehen. Ja. Ich meine, wenn du willst, dass sie da hingehen.
Ja, ja.
Genau. Wir haben dann aber noch weitergemacht, also zur Ehrenrettung muss ich das sagen. Und zwar war das ja erstmal nur ein Hinweis. Ne? Also hier wird's voll. Wenn du das Ganze noch so ein bisschen anders frames und so Nudging-Elemente einsetzt, zum Beispiel hier wird's voll, du wirst Nachteile haben, zum Beispiel keinen Parkplatz finden, du wirst im Stau stehen. Also wenn du so auf dieses Emotionale ein bisschen spielst, dann hat der Recommender plötzlich relativ gut funktioniert.
Hm.
Und das war für uns auch ein sehr interessantes Finding bei der ganzen Geschichte tatsächlich.
Den Ansatz, den er verfolgt, ist ja relativ mutig und es gibt, glaube ich, wenig Firmen oder ich habe mit wenig Firmen darüber gesprochen, wie sie diese Recommender bauen. Ganz oft wird ja vor allem im E-Commerce immer Recommender mit dazugekauft. Ich hatte auch mal eine Folge mit jemandem von Otto aufgenommen zum Thema Recommender. Da war so ein bisschen die Aussage, dass der Recommender ja auch auf Basis von unterschiedlichen Modellen gebaut werden kann. Bei Otto war es, glaube ich, so, dass es so ein Machine Learning Recommender war, der gut funktioniert. Warum braucht ihr eigentlich, wenn man die Logik nochmal aufbricht und technisch zerlegt, so eine semantische Schicht im Vergleich dazu, dass es andere nur mit dem Machine Learning Modell machen?
Mhm, das ist eine gute Frage. Also unser Machine Learning Modell, unser Netzwerk, besteht ja erst, also setzt du erstmal auf dem Knowledge-Graphen auf. Tatsächlich nutzt dieser Recommender auch nur den Graphen und gar nicht die Semantik. Er könnte die Semantik vermutlich nutzen, das kann man auch irgendwie mit reinschustern, aber das machen wir gar nicht.
Ah, okay.
Er nutzt tatsächlich den Graphen. Die Semantik drüber, die hilft uns dann tatsächlich, um Erklärungen zu generieren. Und dafür ist die tatsächlich unglaublich nützlich.
Ja, um die zusätzlichen Informationen, die du jetzt gerade beschrieben hast, dieses Nudging-Thema und Co. mit zu darzustellen?
Ja, einmal das, aber auf der anderen Seite navigierst du ja bei der Erklärung auch den Graphen. Wenn du die Erklärung, warum existiert eine Kante zwischen A und B haben möchtest, versuchst du andere Pfade zu finden zwischen A und B, die bereits existieren, über verschiedene Knoten.
Ja.
Und da ist es relativ gut, wenn man weiß, das ist übrigens ein Point of Interest. Und für Points of Interest, da gilt Folgendes. Points of Interest, das sind irgendwelche interessanten Punkte und so weiter. Wenn du einfach diese Zusatzinformation hast, was ist eigentlich ein Point of Interest? Was ist eigentlich eine Region oder was ist eine touristische Region im Vergleich zu einer politischen Region? Wenn du diese Information hast, dann fällt es einfach deutlich leichter, eine gute Erklärung zu generieren. Und gerade jetzt, wo wir LLMs haben, die extrem gut im, ich sag mal, Text-Rendern sind, funktioniert es natürlich gleich doppelt so gut. Wenn wir dann diese Informationen aus dem Graph ans LLM mitgeben, dann kriegst du gleich mal eine ganz andere Erklärung, als wenn du jetzt einfach nur die beiden Touren anschaust und dir zusammenfantasierst, warum könnten die zusammenpassen oder warum passt der eine Nutzer zur Tour.
Hm. Lass uns mal beide so ein bisschen ein Gedankenexperiment durchspielen.
Total gern.
Und ihr habt es, glaube ich, so ein bisschen 2024 gestartet, Anfang 2024. Wenn ihr euch nicht entschieden hättet, deiner Passion nachzugehen, Knowledge-Graphen zu bauen, sondern stattdessen eher dasselbe auf so einem klassischen modernen Data-Stack zu legen, ja, also irgendwie ohne jetzt irgendwie Namen im schlechten Kontext zu sagen, aber irgendwie Snowflake, DBT und dann noch Luca obendrauf. Und vielleicht nochmal so als Prise ein bisschen Large Language Model dazu, um so ein bisschen gehässig zu sein. Was wäre passiert?
Es sind ja alles ganz großartige Produkte.
Ja.
Ja. Was wäre passiert? Es hätte wahrscheinlich auch relativ gut funktioniert. Ich muss mal sagen, was eigentlich so eine große Motivation war, eine Knowledge-Graph zu verwenden. Und ich glaube, die größte Motivation oder was denn die Motivation nochmal deutlich verstärkt, ist gerade, weil wir jetzt über Large Language Models und Agenten und so weiter sprechen. Und das Problem ist, ich habe ja vor 2 Jahren dieses große Ziel gehabt, eigentlich, wir bauen jetzt einen riesigen Knowledge Graphen auf, der Zentrum für alles wird. Eine Motivation davon war, treib damit deine komplette agentische Architektur an. Weil was du machst, wenn du einen Agenten hast, du hast natürlich etliche MCPs als Tools, wo er dann auf Daten zugreifen kann, auf Datenbanken, auf was auch immer. Und wir haben dann gemerkt, naja, wir können ja einfach mal unsere API nutzen, einen MCP-Wrapper drumherum bauen und dann hast du halt diese API, die du eh schon verwendest, musst nichts neu bauen und die nutzen halt unser Agent. Das macht irgendwie Sinn.
Habt ihr Agenten im Einsatz?
Wir haben Agenten im Einsatz.
Ja, da müssen wir uns zu sprechen kommen.
Das können wir gerne machen, aber was wir dann gefunden haben ist, du bist halt auch relativ stark limitiert. Also du möchtest jetzt zum Beispiel, ich weiß, es ist ein Nutzer, der fragt jetzt an, ja, ich hätte gerne eine Tour und bitte die Tour soll bitte am Schloss Neuschwanstein vorbeigehen.
Ja.
Jetzt hat unsere API natürlich die Möglichkeit, dass du nach Touren suchst, dass du nach Points of Interest suchst. Du hast sogar die Information über die API, ob jetzt halt ein Point of Interest verknüpft ist. Aber die API hat halt einfach keinen Filter dafür. Und das ist ein relativ einfaches Beispiel. Wenn ich dir jetzt ein anderes Beispiel gebe, ich will eine Wandertour mit diesen und jenen Eigenschaften, aber bitte in einer Region, wo das Wetter am nächsten Wochenende mindestens 15 Grad hat und die Sonne soll auch noch scheinen. Dann hast du hier einfach Beziehungen, die du so nicht auflösen kannst. Der Agent würde wahrscheinlich, wenn er relativ clever ist, dann irgendwie strukturiert vorgehen. Ich suche erstmal alle Touren raus oder ich suche erstmal Regionen raus, dann definiere ich mal das Wetter zu den Regionen dazu und dann, wenn das Wetter passt, dann suche ich mir jetzt noch die Region aus. Also er macht ja die Tour aus. Das heißt, er macht hier einige Einzelschritte und kann das aber nicht auf einen Aufwasch machen. Und die Vision bei diesem Knowledge Graph ist, dass du das stark reduzierst. Zum Beispiel, du hast einen Knowledge Graphen, der verbindet Touren und Point of Interest. Das heißt, du könntest dann einfach mit einem Graph-Matching-Algorithmus oder halt einfach mit einer Abfragesprache, das kann Sparkle sein, das könnte auch Cypher sein, wenn man jetzt Neo4j hat, könntest du dann sehr viel flexiblere Fragen stellen, als die du an der API richten kannst.
Mit dem alten oder mit dem neuen Stack?
Mit dem neuen Stack.
Ja. Okay, das heißt, du hast eigentlich gerade nochmal die Vorteile vom neuen Stack, vom Knowledge Graphen erklärt, den du brauchst, um perspektivisch auch Richtung Agenten-Systeme abzubiegen, weil das nicht möglich wäre mit dem Stack, mit dem klassischen sozusagen Data Stack.
Das wäre damit auf jeden Fall so nicht möglich gewesen. Ja. Genau.
Wusstet ihr das schon damals so und habt euch deswegen dafür entschieden?
Das war unsere Vermutung, quasi unsere Arbeitshypothese.
Ja. Cool. Stefan, nochmal so ein bisschen die Frage. Auf der einen Seite bist du ja, und meine Wahrnehmung ist, an einem Lehrstuhl, der zu einem der renommiertesten im Bereich Wirtschaftsinformatik zählt. Auf der anderen Seite arbeitest du jetzt in einer Tourismusplattform im Allgäu. Wo widersprechen sich denn akademische Anspruch und dann am Ende die Plattformrealität?
Ich glaube, mein akademischer Anspruch war, wie du dir vorstellen kannst, diesen Knowledge Graphen komplett zu bauen und dann alles auf diesen Knowledge Graphen aufzusetzen.
Ja.
Das passt überhaupt nicht zur Realität von Autoactive, wo man ja auch mal Produkte liefern muss. Das heißt, das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt aus der Not eine Tugend. Wir schauen jetzt erstmal, was erreichen wir dann mit den MCPs? Und das Learning war, man erreicht unglaublich viel, weil Agenten immer besser werden und in der Lage sind, Tools sehr intelligent zu kombinieren. Ich glaube immer noch, dass der Knowledge Graph langfristig, vielleicht sogar mittelfristig, deutlich mehr Wert verspricht. Aber es war ein wirklich sehr großes Learning, wie schnell du heute Dinge bauen kannst. Und das war natürlich so ein bisschen gegen das Forschungsinteresse, aber das war okay. Ne?
Ja.
War in Ordnung.
Das heißt, so eine 80-20-Lösung hinzusetzen?
Ja, also ich glaube, das kann man sagen.
Ja. pragmatisch unterwegs zu sein, ohne jetzt negativ, aber ja.
Also da muss ich natürlich fairerweise sagen, dass wenn man jetzt am Wirtschaftsinformatik-Lehrstuhl unterwegs ist und viele andere Doktoranden von Professor Kretschmer haben sehr viel Kontakt auch zu Unternehmen in der Wirtschaft, meistens größere Unternehmen, da lernt man durchaus Pragmatismus. Das muss man der Ehrenrettung halber schon sagen. Also Pragmatismus habe ich am Lehrstuhl tatsächlich auch gelernt.
Ja, cool. Stefan, wenn deine These stimmt, dass der Knowledge Graph so ein bisschen mit hybrider Architektur das Mittel der Wahl für plattformnahe KI ist und viele wollen ja Richtung Plattform eigentlich gehen, warum machen es dann nicht mehr so viele Unternehmen eigentlich? Oder warum machen es nicht mehr Unternehmen?
Das ist eine spannende Frage, wobei ich gar nicht weiß, ob es nicht doch stimmt, dass viele Unternehmen in diese Richtung gehen. Also ich glaube jetzt auch gerade SAP hat vor kurzem gesagt, der Knowledge Graph hat als Modell gewonnen und die wollen sich dem stärker widmen. Und wenn man jetzt mal so Richtung Text-to-SQL-Ansätze schaut, dann sieht man auch, dass da der Trend geht, so ein bisschen semantischer zu denken. Also wenn ich jetzt eine natürliche Sprache übersetzen möchte auf SQL-Queries, dann verwenden da einige State-of-the-Art-Ansätze mindestens irgendeine Art von Semantik. Manche nennen aber auch explizit Konzeptgraphen oder Ontologien. Also das findet schon so ein bisschen den Weg ins Produkt. Ich glaube, auf der anderen Seite gibt es halt auch diesen riesigen Knowledge-Graph-Hype, ne? Und deswegen gibt es da einfach eine sehr, sehr heterogene Landschaft. Aber insgesamt glaube ich, das Thema ist durchaus eins, das wächst.
Stell dir vor, wir haben eine Hörerin, die jetzt gerade zuhört oder ein Hörer, ne? Die ist CDO, wie ich, in einem mittelständischen Unternehmen und hat irgendwie unterschiedliche Daten über Kunden, über Produkte, über Bewegungen oder Käufe, je nachdem, wie man es sozusagen nimmt. Und die liest jetzt deine Paper, die du veröffentlicht, hörst vielleicht hoffentlich auch diese Folge und schreibt dich am Montag so ein bisschen an, hey Stefan, ich fand jetzt die Folge so spannend und ich glaube, das macht total Sinn, sich mit dem Knowledge Graphen zu beschäftigen. Was wären so die ersten drei Dinge, die die Person tun sollte?
Ich würde sagen, das allererste wäre, überleg dir mal einen Use Case, wo der Knowledge Graph wirklich Sinn macht. Weil genau das haben wir bei uns ja gesehen.
Ja.
Angefangen mit, wir brauchen diesen einen großen Knowledge Graph und haben dann aber gemerkt, na, wir fangen lieber mal mit dem einen, wo wir sofort den Use Case haben an, nämlich den Recommender. Und der nächste Knowledge Graph, wo wir gerade bauen, das ist dann der Knowledge Graph, der den Agenten unterstützt. Dass die dann zusammenhängen irgendwann, das ist klar. Aber ich glaube, du musst auf jeden Fall Use Case getrieben starten. Und die Ontologie kann auch sehr einfach sein. Ich würde sie aber nicht weglassen.
Welche Person bräuchte die Dame oder der Herr, um das umzusetzen?
Ich glaube, du brauchst einerseits gute Data Engineers, die einfach sicherstellen, dass die Prozesse stimmen, vor allem dann, wenn du eine native zusätzliche Graph-Datenbank brauchst, also nutzen möchtest, wie Neo4j. Bei einer Virtualisierung brauchst du einfach sehr gute Software-Engineers, die du möglicherweise ohnehin schon hast. Ich glaube, dass die Einstiegshürde vor allem das ist, sich diesem Thema mal zu nähern. Dieses Ontologie-Thema ist ein Thema, das war lange Zeit haben wir ein sehr starkes Nischenthema und man sieht so ein bisschen, wie es jetzt rauskommt, aber so in der Allgemeinbildung des typischen Informatikers, ich kann jetzt auch von meiner eigenen Ausbildung sprechen, da waren Ontologien jetzt nicht im Standardlehrplan.
Ja, ist glaube ich schon, sind wir auch, wie kommt man zu der Idee, das umzusetzen? Ich glaube, dann sind bei vielen, und auch ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht zur Folge, Knowledge Graphen ist schon ein Thema, was für viele, wenn man sich da nicht so einliest, ein böhmisches Dorf ist. Und da muss man natürlich verstehen, wie man das aufbauen kann und was man es braucht. Am Ende sprechen viel mehr Nutzer oder erleben viel mehr Nutzer das Ergebnis des Recommenders.
Ja. Das ist richtig. Also ich erinnere mich auch, wo ich mit dem Thema angefangen habe, als Masterstudent, mein damaliger Betreuer gesagt hat, Stefan, mach mal. Ja. Hier ist ein Ontologiebuch, das war einfach eine Sammlung von vielen Papers, die ja. Hier einigermaßen advanced waren, jetzt für meine damalige Wahrnehmung. Und es war unglaublich schwierig, diesen Zugang zu finden. Ich glaube, das hat sich inzwischen verbessert. Es gibt schon einige gute Textbücher zum Thema, aber es ist immer noch, finde ich, ein sehr abstraktes Feld. Und ich habe die große Hoffnung, dass wenn sich jetzt wirklich große Firmen dem auch widmen, dass das einfach viel mehr Mainstream wird, weil das wäre auf jeden Fall ein Gewinn.
Wenn man Stefan sich so ein bisschen privat anguckt, was, wo und wie, also ich glaube, die Doktorarbeit beschäftigt dich höchstwahrscheinlich privat immer noch sehr. Das heißt, das Thema Recommender ist immer ein bisschen Punkt, aber was machst du privat mit Daten? Du bist glaube ich, auch ein Outdoor-Mensch, sonst würdest du, glaube ich, auch nicht bei der Firma arbeiten. Was sind so deine Themen, die dich privat mit dem Thema Daten umtreiben?
Ja, Daten im Rahmen der Doktorarbeit sind natürlich auch ein Thema, aber nein, ganz privat. Ich würde tatsächlich sagen, es ist relativ schwierig, weil die Zeit fehlt. Ich hab immer extrem gute Ideen. Also Ideen wie, ich bin ein totaler Kaffeeliebhaber und Siebträgermaschine.
Oh, jetzt, now we are talking.
Jetzt wird es interessant. Ja, ne? Ja. Ich habe mir schon überlegt, diese Dinge müssten ja durchheizen, bis es gut wird.
Ja.
Und die könnte ich mal anschließen an so einem Stromzähler. Ich habe den sogar schon angeschlossen.
Ja.
Ich müsste es nur mal auswerten. Ich kann relativ leicht rauslesen, wann wird die Maschine verwendet, wann verbraucht sie wie viel. Und das wäre total interessant, mal so ein Pattern zu analysieren, das ich jetzt selber an mir selbst nicht erkenne.
Mhm.
Wie oft kann ich die eigentlich vielleicht doch mal ausschalten? Momentan läuft die halt einfach von früh bis, weil nicht von früh um 6 Uhr, läuft die einfach durch bis abends. Ne?
Und dann machst du es aus.
Ja, dann wird sie ausgeschalten, aber ja, vielleicht kann man das ein bisschen optimieren. Aber da fehlt ja die Zeit, ne?
Ja,
das ist, aber sonst hätte ich schon Lust drauf, aber ich glaube, es ist wirklich die Umsetzungszeit, Ideen hätte ich genug.
Ja, cool. Und wenn du nochmal die Folge oder dein Data-Game selber mit einem Filmtitel bezeichnen würdest, was wäre das?
Die Karte hinter der Karte.
Ja.
Autoactive hat die Karte.
Ja.
Großer Stolz, also.
Ja.
Geografische Karte und der Knowledge Graph hinter dieser Karte wäre dann so diese Informationslandschaft, die hilft, dass man über diese Karte auch geografisch besser navigieren kann und alle Informationen dahinter besser versteht.
Hm. Cool. Stefan, wenn ich die Folge ein bisschen mit dem Fazit zusammenfassen kann, was ich aus der Folge nochmal gelernt habe, ist, Recommender-Systeme gibt es zwei unterschiedliche Arten und Weisen, welche es gibt. Eher Content, auf der anderen Seite User-based. Also Verhalten und sozusagen Darstellungscase. Auf der anderen Seite gibt es einen Grund, warum man sich mit dem Thema Knowledge Graphen beschäftigen sollte, weil wenn man weiter in die Zukunft geht und das Thema der Ontologie und Semantik sich einmal vielleicht teilweise mit anschaut, kann es die Grundlage sein für Agenten. Die Verbindung der unterschiedlichen Entitäten, die es eigentlich in einem Unternehmen gibt, sind dadurch viel relevanter und kann man dadurch viel, viel besser darstellen. Der infrastrukturelle Aufwand ist gar nicht so groß. Was man braucht, ist eigentlich wie bei jedem sauberen Daten oder bei jedem Datenprojekt eigentlich eine saubere Datenhygiene, den Use Case, den ersten Use Case, um damit zu starten und natürlich die Bereitwilligkeit, danach immer wieder das Ding zu testen, weil es wirklich analog wie klassisch früher Data Science Cases immer iterativ passiert. Habe ich irgendwas vergessen?
Das hast du perfekt zusammengefasst, Jonas.
Ja. Stefan, dann kann ich mich nur für die Folge bedanken. War ganz spannend. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein Thema, was mich jetzt nochmal ein bisschen näher gebracht hat. Ein Thema, was ich mir einfach nochmal durchlesen will, auch in der Zukunft. Vielleicht kann ich irgendwann mal deine Doktorarbeit lesen.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann kann man so ein bisschen mal schauen, wo die Reise eigentlich hingeht. Danke dir.
Super. Vielen Dank, Jonas.